Herzlich willkommen zu In Bindung, dein christlicher Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Unsere Vision ist es, Familien in eine tiefe Verbindung zu ihrem Kind, sich selbst und Gott zu führen. Und wir unterstützen dich dabei mit unserem Expertenwissen aus Pädagogik, Bindungsforschung und Entwicklungspsychologie. Im Studio begrüße ich heute Benjamin Bleil. Er ist Theologe. Und ich bin Junita Horch und gemeinsam sprechen wir über das Thema Gericht, Strafe und Zorn Gottes. Schwierige Bibelstellen. Benjamin, ich freue mich, dass du heute bei dieser Sendung wieder dabei bist. Wir befinden uns ja in einer Reihe. Wir haben gesagt, wir treffen uns hier dreimal, um über Gericht, Strafe und Zorn Gottes zu reden, weil das sind komplexe Themen und unser Blick oder unser Verständnis beeinflusst so sehr unser Gemüt oder unsere Haltung anderen Menschen auch gegenüber. Letztes Mal haben wir darüber geredet, wie sich Gottes Liebe mit Gottes Zorn verträgt. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du diese Folge nicht gehört hast, dann hol das bitte nach, weil wir bauen die Folgen so etwas aufeinander auch auf, ja? Heute gehen wir einen Schritt weiter und wir schauen uns schwierige Bibelstellen an. Exemplarisch die Geschichte von Sodom und Gomorra. Ich möchte zu Anfang ein Zitat stellen von Richard Dawkins. Er ist Biologe und Atheist. Und er beschreibt etwas, was viele Menschen so sehen oder wo viele Menschen innerlich eher so strugglen, weil sie merken, ich verstehe nicht, was manche Bibelstellen mir über Gott wirklich sagen wollen. Und zwar, er sagt, und ich habe Teile auch wirklich rausgelassen, weil es so heftig ist, der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker. Ein völkermordender, ekliger Größenwahnsinniger. Sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Und das sind ja wirklich sehr heftige Vorwürfe, die er da so äußert. Hm. Und gleichzeitig gibt es Bibelstellen, die echt schwierig sind, die das vielleicht auch irgendwie vermuten lassen. Wir beschäftigen uns ja heute damit. Und Sodom und Gomorra ist so ein Beispiel. Ich erzähle kurz, was da so passiert ist. Sodom und Gomorra ist eine Stadt zur Zeit des Alten Testaments, in der es offenbar wirklich heftig zuging. Also war ganz viel Ungerechtigkeit, ganz viel Gewalt, vor allem sexualisierte Gewalt stand auch an der Tagesordnung. Und so sagt Gott, ich vernichte diese Stadt. Er sagt Abraham Bescheid und der Neffe von Abraham wohnt in der Stadt und dieser wird noch gerettet mit seiner Familie. Aber die ganze Stadt und alle Einwohner werden mit Feuer und Schwefelregen getötet. Zerstört. Also sie sterben elendig. Ja. Und das ist so eine Geschichte, wo es einem so in das Herz zusammen zieht. Denkt man, hey, das macht Gott auch. Also einerseits stellt er sich als liebende Person vor, gnädig, geduldig, langsam zum Zorn. Aber hey, Schwefelregen, ja. Ganze Städte zerstören, schwierig. Und dann gibt es so verschiedene Ansätze. Und manche sagen dann, hey, ja, Gott war halt so im Alten Testament, im Neuen Testament ist er halt anders. Mhm. Kann man das so irgendwie erklären? Kann man diese schwierige Geschichte so irgendwie retten? Oder?
Zunächst ist es doch erstmal total nachvollziehbar, dass Menschen, und dein Zitat von Richard Dawkins ist ein Beispiel von wahrscheinlich vielen, dass Menschen damit Probleme haben. Denn es gibt solche herausfordernden Bibeltexte. Und wir alle sind damit herausgefordert, auch du und ich, heute mindestens 2000 Jahre später und noch mehr, gerade zum Alten Testament ist die Zeitspanne ja noch länger, irgendwie damit umzugehen und sich dazu auch zu positionieren und das irgendwie zu integrieren. Vielleicht auch nicht gut zu finden. Und ich finde das erstmal auch okay. Und dann ist natürlich auch mal der Punkt, finde ich recht spannend, was da so erstmal in mir anklingt. Ja, da klingt doch hin so ein auch Erziehungsmuster im Sinne von, wenn du nicht das machst, was ich will, dann gibt's ein paar hinter die Löffel.
Ja, das liegt dann so nah. Du liest die Geschichte
durch. Also ich bin so lange freundlich zu dir, solange du das machst, was ich mache. Und dann gibt's die Zitate mit den Füßen unterm Haustisch und etc. pp. Und da merkt man, da wird Liebe so konditioniert, ne? So an Bedingungen geknüpft. Jetzt hast du mich gefragt, ob ob es einen Unterschied gibt zwischen dem Gott des Alten und des Neuen Testaments. Und natürlich gibt es Unterschiede. Ich sehe da eine Entwicklung auch, wie Gott sich offenbart. Ja, über die Jahrhunderte hinweg kriegt man immer ein deutlicheres Bild von ihm, wie er ist. Und gleichzeitig gibt es auch im Neuen Testament schwierige Stellen. Also Hananias und Sapphira, Apostelgeschichte 4, die einmal eine Lüge machen und dann tot umkippen, ist auch eine schwierige Geschichte. Also ich glaube gar nicht so sehr, dass man das so krass trennen muss, das Gott des Alten Testaments und Gott des Neuen Testaments, sondern vielleicht ist für uns so die Herausforderung auch mitzubekommen. Wir haben in der letzten Folge darüber geredet, jeder liest Bibel auch mit seinem eigenen biografischen Rucksack. Vielleicht die biblischen Autoren auch. Was ist damals Sprache der Zeit gewesen? Und wie können wir diesen Kulturgraben von diesen 2000 Jahren plus auch überbrücken? Also wenn wir Bibel lesen, dann sage ich gerne, die Bibel ist nicht an mich geschrieben, aber sie ist für mich geschrieben. Also ich bin nicht, was ich damit meine, ich bin nicht der Erstleser oder der Ersthörende der Bibel, sondern die Autoren der damaligen Zeit hatten ihre Leute vor Augen und die haben ihre Sprache und ihre Metaphorik, ihre Bilder mitverwendet. Und unsere Aufgabe ist jetzt heutzutage zu schauen, okay, was kann das jetzt für uns bedeuten?
Okay, und das ist dann egal, Neues Testament oder Altes Testament, wir brauchen alle irgendwie ein bisschen so dieses Verständnis von, was haben die damals in ihrem Kreis damit gemeint?
Kontext, immer Kontext ist total wichtig. Und jetzt haben wir halt den Vorteil als nach dem Neuen Testament lebende Menschen, als Christinnen und Christen, dass wir sagen, okay, Gott ist zwar unsichtbar und es gibt immer so eine Facette von Gott, die wir nie begreifen werden können. Mhm. Weil selbst wenn wir das könnten, dann hätten wir nämlich ein riesengroßes Problem. Wir könnten jetzt Gott erklären, dadurch ist Gott nicht mehr Gott. Also Gott wird immer in gewissermaßen unsichtbar bleiben. Aber wir haben jetzt Jesus Christus. Und dann heißt es zum Beispiel im Kolosserbrief, schreibt Paulus dort an die Gemeinde, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also was uns jetzt schon hilft, ey, wir können immer wieder auch bei schwierigen Texten im Alten wie im Neuen Testament auf Jesus schauen und schauen, wie ist er eigentlich mit Menschen umgegangen? Wie ist er mit Kindern umgegangen? Und das ist so auch eine meiner weiteren Brillen oder Verständnisse, mit denen ich Bibel lese. Ich gehe davon aus, dass alles, was im Alten Testament geschrieben wird, diese Erzählstränge, die greift Jesus wieder auf, bindet die im Neuen Testament um sich herum zusammen und sagt, ey, schaut mich an, hier, darin wird es erfüllt. Und manchmal kann man erst so richtig die Funktion der alttestamentlichen Texte und Gesetze verstehen, wenn man Jesus anschaut. Das ist so die christliche Brille. Mhm.
Okay, also Jesus so als eine Art Lupe, mit der man das eine oder andere anschaut, vielleicht ein anderes an dem Licht erkennt. Mhm. Und Jesus als so eine Basis, zu der ich sage, okay, mein Fundament ist Gottes Liebe. Und auch wenn das so und so passiert ist, das Fundament rüttelt nicht, so in diesem Sinne.
Was zumindest die spannungsvollen Texte in diesem Kontext auch zu lesen und zu... Weil... Wenn ich den roten Faden für mich geklärt habe, dann kann ich vielleicht auch erst die richtigen Fragen stellen.
Okay.
Und kann mal gucken. Okay, Sodom und Gomorra. Das, was du erzählt hast, brutale Geschichte. Bums, da werden Leute zerstört. Aber gibt es da vielleicht doch etwas, wo, wenn wir mit der richtigen Brille drauf schauen, wir vielleicht sogar Gnade finden, wir Barmherzigkeit finden? Vielleicht auch nicht. Also lass uns da ganz offen und ehrlich
sein. Nee, da müssen wir ran. Lass uns vorher vielleicht nochmal klären, wem Gericht.
Ja,
weil Gott ist jemand, der kommt und richtet. Und ich habe schon ganz viele Gespräche mit anderen Christen gehabt, die dann was sagen, ja, Gott richtet. Also Gott ist, der auch für Recht, Gerechtigkeit sorgt, der dann straft. Mhm. Und bei Sodom und Gomorra hat er das auch auf sehr heftige Weise gemacht. Aber dann wissen die Leute, woran sie sind, was gut und richtig ist. Wenn du da keinen Einhalt gebietest, lernst die anderen, übernimmst dann. Und das ist dann manchmal so auch diese Pädagogik, die manche dann für sich schließen von, okay, Gott richtet, er straft, ich tue es dann auch für mich. Kannst du mir helfen? Irgendwie Gericht Gottes. Was ist damit eigentlich gemeint? Kann ich das für mich übertragen? Also dieses wieder Kontext, was ist da eigentlich los? Wie kann ich das verstehen?
Die Herausforderung für uns alle ist, dass wenn du das Wort Gericht in der deutschen Sprache hörst, dann hast du vielleicht spezielle biografische Erfahrung damit gemacht. Oder je nachdem, wie dieses Wort bei dir zu Hause verwendet worden ist und von dir verwendet wird, hast du eine bestimmte Färbung. Ich kenne zum Beispiel Leute, mit denen ich in Bibelstunden unterwegs gewesen bin, die mit dem Wort Gehorsam ein riesengroßes Problem haben, weil sie das als Kinder erlebt haben, dass sie zum Beispiel auf die Kirchenbank gezwungen wurden. Oder wie du es schon in der vorherigen Episode erzählt hast, unter dem Motto, ja, Gott liebt dich, aber trotzdem gibt es jetzt hier Schelte. Vorher wird noch gebetet. Das ist nicht gut bei denen sitzen geblieben. Und ich sage, Gehorsam ist gar nicht so ein Triggerwort für mich. Von daher müssten wir eigentlich jedes Mal, wenn wir uns diese Übersetzung und das, was in der Bibel steht, anschauen und erstmal darüber unterhalten, wie verstehen wir eigentlich die Übersetzungsworte dahinter. Und das ist eine Frage, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Was mit Gericht zusammenhängt. Ne? Und wenn ich mir da wieder so den biblischen Kontext anschaue, dann beginnt diese biblische Geschichte Gottes mit der Menschheit damit, dass alle Menschen ohne Unterschied als Ebenbilder Gottes geschaffen werden, die sich auf Augenhöhe begegnen, ne? Die sogar als Co-Regentinnen und Co-Regenten Gottes mit eingesetzt werden, ne? Bebauen und bewahren. Mhm. Also da gibt Gott der Menschheit einen krassen Wert mit, laut biblischem Text. Ne? Und dann passiert etwas, da gibt es diesen Bruch, dieser Schmarrn, diese Sünde, nennt die Bibel, auch altes Wort, müssten auch erstmal eigentlich darüber reden, ob es nicht bessere Worte heute vielleicht dafür gibt. Auf jeden Fall gibt es da so eine Verbiegung und Verkrümmung. Und Gerechtigkeit, wenn wir das in der Bibel anschauen, hat eigentlich immer wieder zum Ziel, da wo durch Sünde diese Augenhöhe untereinander in eine Schieflage geraten ist, wiederherzustellen. Etwas gerecht auszurichten. Und dann ist, wenn wir das in dem Kontext mit betrachten, dann ist Gericht was Gutes. Dann ist Gericht eine hoffnungsvolle Botschaft für all die, die am Boden liegen und getreten werden.
Weil es auch Würde wiederherstellt.
Ja, genau. Genau, weil eben das der Hintergrund ist, Gott hat alle Menschen mit derselben Würde, demselben Wert geschaffen. Und jetzt ist es leider so, dass ich mit dir, du mit mir, wir gegenseitig uns immer wieder diese Würde absprechen und sagen, hey, ich bin aber eigentlich viel cooler als du. Ich habe die Welt viel, viel besser verstanden. Ich weiß, wie man Erziehung richtig macht. Ich weiß, wie man die Bibel korrekt liest, wie man richtig betet. Mach das mal so wie ich. Und dann haben wir eine Schieflage. Und Gericht ist, behaupte ich jetzt einfach mal, etwas Positives. Etwas, was auch Hoffnung bereitet, gerade dann, wenn du zu denen gehörst, die am Boden liegen.
Ja, bin ich voll bei dir. Ja. Diese Gerechtigkeit, Wiederherstellung für beide Seiten. Mhm. Und bei Sodom und Gomorra ist ja so, da ist irgendwie eine Stadt und da geht es aber richtig ab. Also da ist nichts mit Gerechtigkeit und Augenhöhe und Würde. Ja. Und da kommt Gott und sagt, okay, dann cut.
Also auch da ist es erstmal, finde ich, hilfreich zu bemerken, ja, das ist nicht ohne Grund, dieses Gericht und Zorn und Vernichtung. Ja. Das heißt, wie die Menschen aus Sodom und Gomorra, ich glaube, eigentlich sind das zwei Städte gewesen und noch mehrere, aber egal, die sind mit ihren Mitmenschen richtig fies umgegangen. Sodass an anderen Stellen der Bibel gesagt wird, ey, euer Hochmut war es, der euch zu Fall hat bringen lassen. Oder ja, wie ihr dann mit den schwachen Menschen der Gesellschaft umgegangen seid. Ihr habt die fremden Menschen, die euren Schutz bräuchten, die habt ihr ausgebeutet und ausgenutzt. Und das ist etwas, ja, Folgendes. Also, du hast ja auch Kinder. Mhm. Ab und zu bist du auf Spielplätzen vermutlich auch unterwegs gewesen.
Mhm. Meine sind nicht so Spielplatz-Fan, aber egal.
Egal. Aber du kannst das vielleicht nachempfinden. Mhm. Also, ab und zu ist ja so die Situation, dass du so beobachtest, wie ein anderes Kind herkommt und deinem Kind was wegnimmt, wie eine Schaufel. Und so, ich zumindest schaue erstmal eine Zeit lang zu, um zu gucken, okay, ich will ja nicht sofort eingreifen. Kriegen die Kinder das vielleicht selber auch geregelt? Ja? Und doch ist halt irgendwann die Frage, wann ist der Zeitpunkt, wo ich eingreife? Dann, wenn das andere Kind mit der Schaufel anfängt, auf den Kopf meines Kindes zu hauen? Und jetzt haben wir so ein Dilemma Gottes. Mhm. Wenn alle Menschen seine Kinder sind oder seine Schöpfung, die er liebt, ist, dann sind das ja wie wenn meine beiden Kinder sich streiten. Auch da ist die Frage, wann ist der Zeitpunkt, wo ich dazwischen gehe? Und im Kontext von Bindungstheorie und Erziehung gibt es ja, glaube ich, auch so Formulierungen wie schützende Gewalt. Also wann ist ein aktives Eingreifen des reiferen Menschen, des Erwachsenen notwendig, um Schutz zu geben? So komplex oder schwierig das manchmal klingt. Und ich würde sagen, Sodom und Gomorra geht genau in die Richtung.
So ein ganz krasses Beispiel von Grenzverletzungen, von, wir haben letztes Mal auch über Zorn geredet, warum Zorn so wichtig ist, weil Zorn mir letztendlich erzählt, dass mir mein Gegenüber wichtig ist und wo Gott sagt, hey, das ist so derb, so heftig, das geht über alle Maße und dann müssen wir jetzt Stopp machen, weil das ist für alle nicht mehr gut.
Ja.
Und dass er dann agiert.
Genau, dieser Punkt ist irgendwann da. Der ist bei uns Menschen da, dass wir sagen, Stopp, halt, so nicht. Und bei Gott auch. Absolut notwendig. Wenn du die Liebe bist, Liebe ist ja nicht einfach nur Sentimentalität, dass ich so rosa, wobei ich rosa toll finde, oder also alles so weich zeichnen möchte. Ja, ich hoffe, du verstehst mich. Der Abraham Heschel, habe ich in der letzten Episode auch schon drüber geredet, der verwendet in seinem Buch Die Propheten auch das Bild eines Chirurgen. Wenn ein Chirurg nur emotionales Mitleid hat mit einer Person, dann wird es ihm total schwer fallen, bis hin zu unmöglich sein, eine blutende Wunde zu schneiden. Den Schnitt des Messers, des Chirurgenmessers anzuwenden. Das heißt, so ein Stück weit ist es halt auch notwendig, damit Heilung passieren kann, so sagt er, dass Gott mal zornig wird, aber begründet. Und dann ist er auch wieder weg. Und das finde ich auch bei Sodom und Gomorra wichtig. Hier geht es nicht um ein ewiges Leiden, sondern hier geht es um einen Punkt, der gesetzt wird. Ja, Vernichtung ist hart, aber es ist besser als tausend und noch mehr Jahre von Leiden.
Das ist vermutlich dann auch, so wie du beschreibst, so ein inneres Dilemma. Von wo Gott mitleidet, weil es sind alles seine Kinder. Und wo einfach, ich merke das jetzt gerade so, wenn ich mit dir drüber spreche, wo ich einfach merke, boah, da zerreißt es mich ja auch innerlich. Na, wenn ich das eine Kind schützen muss, weil das andere so derb ist und dem anderen irgendwie halten, wehtun, irgendwas muss, damit das andere sicher ist, weil es geht so nicht mehr weiter. Und so einfach ist die Entscheidung ja dann gar nicht.
Nee, und ich bin extrem dankbar, dass ich nicht derjenige bin, der richten muss zur rechten Zeit. Sondern, und das ist halt auch wieder, ich übertrage menschliches Gericht und menschliche Gerechtigkeit dann auf Gott. Aber auch da wiederum, Gott ist auch nochmal anders. Und Gott hat einen anderen Überblick. Daran glaube ich. Das ist auch so meine Hoffnung. Und dass ich da auch sagen kann, okay, nee, das gebe ich ab.
Aber was würdest du denn jetzt für deinen Papa-Alltag übertragen? Wenn du sagst, okay, ich sorge für Gerechtigkeit. Gott hat hier aber so einen richtigen Vernichtungsschlag auch gemacht. Also wirklich komplett, kompletten Cut. Ja. Nehme ich dann auch mein Kind und einmal Vernichtungsschlag ordentlich, einmal Popo vollhauen, ins Zimmer sperren, 3 Tage lang, keine Freunde, nichts. Also brauchen wir auch solche Vernichtungsschläge, um unsere Kinder zur Vernunft zu bringen?
Ich würde sagen, nein. Weil ich bin nicht Gott. Wenn ich mir anmaße, mich an Gottes Stelle zu setzen, dann erhebe ich mich wieder. Also ich finde das echt schwierig und komplex. Wenn ich mir wiederum so den Kontext von Sodom und Gomorra in der Bibel mit anschaue, dann wird mir aber auch wieder deutlich, ey, wann immer eigentlich in der Bibel göttliches Gericht umgesetzt wird, haben wir im Vorfeld immer eine ganze Menge Geduld Gottes und Gnade und Barmherzigkeit und auch immer wieder auch Texte, wo Gott zwar Gericht ankündigt, die Menschen sich dann ändern und es nicht passiert. Und auch bei Sodom und Gomorra, da wird schon in den Kapiteln vorher darüber geredet, dass die sehr böse waren, sündig vor dem Herrn, also vor Gott. Kapitel 13, ja, das sind mindestens 5, 6 Kapitel vorher. Und dann gibt es auch danach nochmal, Sodom kommt nochmal mit vor, da gibt es dann Krieg zwischen den Stadtstaaten, Sodom und Gomorra, die verlieren. Jetzt kommt der Abraham als Vertreter Gottes und der rennt den hinterher, weil sein Neffe Lot, den du auch schon erwähnt hast, der ist da Mitgefangener, er befreit alle und gibt denen ihr Habe und ihr Besitz wieder her. Das wäre so eine Möglichkeit gegeben, möchte ich mal so vorschlagen, wo die Könige von Sodom und Gomorra sagen könnten, ey Abraham, wir würden gerne von dir lernen. Weil du bist mit diesem Gott, diesem Jahwe unterwegs und das ist eigentlich viel besser als das, was unser böses Tun so an Konsequenz gegeben hat. Aber die lernen nicht raus. Die lernen einfach nicht raus. Und dann im Kapitel vorher, bevor dieses Gericht beginnt, kommt Gott sogar direkt zu Abraham und sagt ganz transparent, du, ich habe sehr viel Böses über Sodom und Gomorra gehört. Ich gehe da jetzt extra nochmal hin und überzeuge mich. Also sehr, sehr weise, finde ich. Und dann fängt Abraham mit Gott an zu feilschen. Ja, was ist denn, wenn 100 Gerechte, 95, 90 und so weiter. Und Gott lässt sich jedes Mal darauf ein. Also da merkt man eigentlich, wie Gottes Herz schlägt. Dass er jedes Mal sagt, und wir müssen einfach das mal in Relation sehen. Lass da 3.000, 4.000 Leute gewohnt haben. 100 Leute, er mag erstmal vielen erscheinen, 100 gute, gerechte Leute, aber im Vergleich 990 oder 900, die Böses tun, und zwar richtig krass Böses. Also Geduld ist manchmal ganz schön auch anstrengend, göttliche Geduld, das auszuhalten. Und dann Abraham stoppt bei 10 Gerechten. Und ich fände die Frage total spannend, was wäre, wenn Abraham weitergeredet hat? Wie ist es mit 5? Wie ist es mit 3? 2? Wie ist es mit einem? Ich kenne da den Lot. Wie hätte Gott dann reagiert? Und ich möchte gerne glauben, dass Gott dann gesagt hätte, okay, bei einem, ja, okay, wir verschieben es nochmal. Und gleichzeitig wissen, da passiert Böses, krass Böses. Und irgendwann hast du so in deinem Vater oder in deinem Mutterherz das Bedürfnis, auch mal einzugreifen, zu schützen. Und das ist absolut legitim, ja, oder?
Das ist auch die Verantwortung letztendlich. Ich finde es auch spannend, ja, wie du erzählst, was für ein Vorlauf das alles hatte, bevor Gott überhaupt so agiert. Und dann an der Stelle frage ich mich, wie viel Geduld bringe ich auf, bis ich harte Maßnahmen ergreife, die es sicherlich in manchen Lebensumständen braucht, aber es ist nicht das tägliche Tool, mit dem wir dann letztendlich umgehen.
Das finde ich einen sehr guten Satz, den du gesagt hast. Dieses ist nicht unser tägliches Tool. Wir lesen dann solche Texte und dann kam Schwefel, Feuer von Himmel und so. Und wenn du dich nicht benimmst, mein Junge, dann geht es dir genauso. Und wir vergessen den Vorlauf. Und dann liest sich der biblische Text auch immer noch viel schneller, als die Realität gelebt wurde. Da wird manchmal Jahrhunderte gewartet, bis Gott sagt, okay, vielleicht noch ein Beispiel, wenn ich darf. Gott sagt zu Abraham, hier dieses Land, in das ich dich geschickt habe, das werde ich dir, dein Nachkommen, werde ich das zum Erbe geben. Aber jetzt noch nicht. Die müssen erstmal nach Ägypten gehen, die kommen da in Sklaverei. 4 Generationen später werden sie zurückkommen. Erst dann können sie dieses Land haben, denn das Maß der Sünde dieser Leute, die hier wohnen, ist noch nicht ausgereizt. Also das spricht von einem Gott, der langsam zum Zorn ist.
Und dennoch das Wohl des Einzelnen im Blick hat. Und auf eine Art und Weise, wie ich merke, das kann ich mir gar nicht anmaßen, dann in dieser Weise irgendwie Gericht zu führen. Und da bin ich auch ganz bei dir. Ich bin eher, dass ich sage, hey, ich will diese Gnade walten lassen. Ich will um das Herz meines Kindes werben, zeigen, gucken, wie kann ich dir helfen, dass wir vielleicht das eine, dass wir mehr Gerechtigkeit schaffen untereinander, und das Gericht überlasse ich Gott. Ja, das ist, glaube ich, auch so das Wesen Gottes, und ich danke dir von Herzen auch für dieses Gespräch, was doch sehr herausfordernd ist. Ich merke, es wirkt bei mir selber nach, weil Gott kämpft innerlich, bevor er zu solchen harten Maßnahmen kommt, dann kämpft Gott sehr viel im Vorlauf, weil er wirbt und eigentlich Kinder gewinnen möchte und zur Veränderung führen. Ja. Danke dir für deine Zeit hier. Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir zum Thema Gericht, Strafe und Zorn Gottes. Was heißt das jetzt für die Erziehung?